Oh, was?
Ich habe schon wieder auf Record gedrückt.
Was? Du recordest schon?
Ja.
Ich habe mir hier noch Instagram-Stories angeguckt. Denkst du, es fällt auf, dass wir das Interview einfach vorher aufgenommen haben und jetzt quasi den ersten Teil erst später aufnehmen?
Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht. Hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas.
Und ich bin Markus und wir reden wie jede Woche über Code und Kultur und heute tatsächlich mehr über Kultur als über Code. Warum, das werdet ihr dann gleich sehen, wenn wir unseren ganz besonderen Interviewgast bei uns haben.
Genau, aber vorher müsst ihr natürlich noch die Listen-Time hoch, also müssen wir die hochbekommen. Denn wir labern euch jetzt ganz lange zu und dann kommt erst am Ende
genau,
irgendwann.
Kommt ganz am Ende werdet ihr dann merken, dass ihr echt abgelost habt, wenn ihr kein Englisch spricht.
Richtig. Und wir haben dieses Mal auch keine Kapitelmarken, damit ihr auch nicht einfach vorspulen könnt.
Genau, und Untertitel haben wir auch keine.
Genau, Untertitel haben wir auch keine. Das wäre auch schwierig, weil wir haben kein Video. Und,
stimmt, ja. Gibt es irgendwie so eine Technologie, wie man Podcast mit Untertitel? Ich glaube, das heißt dann irgendwie Transcript oder so.
Nee. Genau, Feedback und Rückblick.
Genau, es gab noch eine schöne Zusammenfassung, einen Artikel, den ich gefunden habe auf der Taz. Da haben sie nochmal formuliert, wie nice es denn Signal ging, dass jetzt auf einmal alle Signal benutzen wollten. Denn das Ding ist nämlich dann ziemlich in die Knie gegangen. Also ja. Wir sind offensichtlich nicht die Einzigen, die aufgrund dieses WhatsApp-Shitstorms zu Signal gegangen sind. Die hatten da schon ordentlich zu kämpfen. Hast du auch gemerkt, oder? Also ich habe es echt ein paar Mal...
Boah, nee, ich habe es tatsächlich gar nicht gemerkt. Aber ich texte auch nicht so viel. Also ich texte, glaube ich, nur mit dem Jonas auf Signal. Und sonst, glaube ich, mit niemandem derzeit.
Also ich habe es vor allem gemerkt, beim Linken von neuen Devices, da müssen die Schlüssel irgendwie auf den Signal-Server kommen. Und das war echt stressig, also das hat nicht gut funktioniert.
Okay, das habe ich noch nicht ausprobiert. Das sollte ich auch mal machen.
Ja, ist relativ cool, weil Signal hat halt eine iPad-App und eine Desktop-App. Im Gegensatz zu WhatsApp, wo man zum Beispiel nicht auf dem iPad chatten kann. Finde ich eigentlich ganz, ganz nett und ganz angenehm.
Ja,
dann was, die zweite News.
Die wichtigste News, Leute. Die
du
wichtigste.
Hast
ich habe.
Single veröffentlicht.
Richtig. Why Did I? Von genau. Kiru ist mein Künstlername. Hört ihr euch alle an. Ich habe auch ein Musikvideo gemacht dazu.
Ja, und ich muss ja echt sagen, ich finde den Track super. Und was echt am besten ist, ist der Mix und
ja,
der Master.
Weil du den gemacht hast. Hihihi, hohoho, hahaha. Aber jetzt mal ganz ernsthaft, ich bin zufrieden mit dem Track. Das ist mein erster Track. Es wird noch mehr Musik kommen, aber dafür, dass es mein erster Track ist, finde ich ihn echt solide. Und das Musikvideo ist auch ganz gut geworden. Ich bin eigentlich echt zufrieden damit und ich habe auch sehr viel positive Resonanz bekommen. Der Link ist in den Shownotes. Guckt rein, followt mir auf Spotify, schickt es euren Freunden. Macht mich famous, bitte. Ich brauche mehr Geld.
Ja, also
apropos Geld, jetzt müssen wir es endlich mal sagen. Es tut mir wirklich unglaublich leid, Efkan, dass wir es letzte Folge nicht erwähnt haben. Aber wir haben unsere erste Spende auf Coffee irgendwie, Punkt, irgendwas.
buymeacoffee.com/codeculture. Da kann man uns einen Kaffee spendieren und wir haben das jetzt gleich umgesetzt in Pizza. Also die Pizza braucht jetzt noch 58 Minuten, bis es hier an der Türe klingelt.
Genau.
Und wir dann unsere Pizza schinken und ich kriege eine Tonne.
Genau, vielen Dank, Efkan, für diese Pizza. Sehr netter Kerl. Grüße an dich. Danke, dass du den Podcast hörst. Ich muss echt mal wieder vorbeikommen. War letztes Mal ziemlich nice. Genau, kommen wir weiter.
Kommen wir zu Honk. Hast du die Honk jetzt
Ja, genau. Jetzt schick mir doch mal eine Nachricht
genau,
auf Honk.
Genau, also es gibt eine neue App, die jetzt viral gegangen ist. Also wir reden nicht über Clubhouse, weil wir beide keinen Invite-Link haben.
Richtig, aber wir reden gleich noch über Clubhouse.
Ja, deswegen reden wir jetzt erstmal über Honk.
Weil da braucht man keine Einladung.
Genau, und Honk ist ein neues soziales Netzwerk.
Was für Sexting gedacht? Nee, was? Nee,
glaube ich nicht, sondern es ist eher gedacht, um... Zu chatten tatsächlich, add friends.
Ja, ich verstehe es aber nicht ganz. Also was ich jetzt im Tutorial mit dem Honk-Bot gelernt habe, ist, es ist passiert alles live und es ist alles im Moment und nichts wird gespeichert.
Genau, also man chattet nicht, indem man einen Nachrichtenverlauf hat, sondern man schreibt einfach nur eine Nachricht hin und löscht die dann wieder.
Also man löscht die nicht selber, sondern die wird gelöscht.
Nee, die wird nicht gelöscht. Also man löscht die schon selbst. Jetzt schreib mir mal was. Ich check das jetzt gerade noch nicht,
hab wie ich.
Das funktioniert. Hast du mir schon was geschrieben?
Ja, muss dann refreshen.
Add fresh, ja, genau. Type something, so da kann ich jetzt hier sagen hi. Und dann siehst du praktisch hi.
Hast du gesehen, was ich geschrieben habe?
Ja.
Okay.
Du hast mich beleidigt. Jetzt beleidige ich dich auch. So.
Ah ja.
Ja,
ah, das ist ja sehr, sehr
kannst
cool.
Kannst du mich wieder beleidigen?
Was ist es, wenn ich jetzt ein Bild mache?
Weiß ich nicht, ich mache jetzt mal ein Bild. Ich
mache jetzt mal ein Bild.
I would like to access the camera. So, jetzt hier schön hier mit, und jetzt siehst du hier unser Studio.
Ach geil.
Finde ich eigentlich ein ganz gutes Konzept. Also was ist die Idee dahinter? Es ist ein, kann man sagen, Echtzeit-Chat. Also das macht nur dann Sinn, wenn beide Menschen gleichzeitig an der, die D-App offen haben.
Ah, ich weiß, wofür man das auch gut benutzen kann. Drogendealen.
Stimmt.
Ja.
Ja. Ja, es richtet sich, glaube ich, eher an.
Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was da der Mehrwert ist.
Also ich finde es schon mal das Thema Chatten neu zu denken. Also dieses What? Du beschwemmst mich gerade mit Emojis. Ich finde das Konzept eigentlich ganz gut. Also es ist nicht so. Bei WhatsApp hat man ja immer die Nachrichten in einem Stream, in einem Hin und Her.
Und oh mein Gott.
Und bei Honk ist es dann doch so, dass es alles in Echtzeit stattfindet. Das beamt mich geradezu, kann das sein?
Das ist ja übel lustig. Du kannst quasi so eine Wave aus Smileys machen. Siehst du es?
Ja, tatsächlich.
Das ist ja übel lustig. Und du kannst so ganz viele machen. So. Und dann, das ist ja übel cool.
Ja, nice. Ah, rate mal, wer gerade eine Clubhouse-Einladung gekriegt hat.
Als ob.
Ja.
Wirklich?
Ja, tatsächlich.
Oh mein Gott, krass.
Ja. Gut, also Honk, wir packen den Link in die Shownotes. Ging diese Woche in der Tech-Szene rum. Neues User-Experience-Konzept für Chats. Schaut es euch mal an. Es ist katastrophal. Bis hervorragend. Gönnt euch eine eigene Meinung.
Das ist ja mega lustig.
So, das war die App, die wir testen können. Die App, die wir nicht testen konnten, ist Clubhouse. Was ist ein Clubhouse, Lukas?
Genau, das habe ich beim Medienrechtsanwalt Christian Solmecke gesehen auf YouTube von der Medienrechtsanwaltskanzlei Wildeburger und Solmecke. Der hat über Clubhouse berichtet und über die Datenschutz-Sachen, die da vielleicht ja auch mit auftreten, Probleme. Aber was Clubhouse eigentlich
genau,
ist...
Genau, sag mal erst, was Clubhouse ist. Das ist so eine private Talkshow, oder?
Ja, das ist für elitäre A-Löcher, die sich für was Besseres halten. Nee, das ist eigentlich dazu gedacht, dass
das
man so...
Das sagst du jetzt nur, weil ich einen Weitling
habe. Ja, genau. Nee, aber ich glaube, es ist schon, also es ist quasi, du kannst so Talkshows oder so Talks halten und dann können Leute einfach joinen und dann kannst du auch Leute einfach dazu holen, die dann mitreden. Was ich zum Beispiel gesehen habe bei dem Christian Solmecke, da gab es zum Beispiel Pitch Your Business Ideas und dann hat man da so einen Raum, wo halt Leute drin sind und dann haben die halt Business Ideas und dann werden die halt, dann diskutieren die halt darüber oder Politikthemen, wo die dann drüber reden oder was weiß ich, ja, Corona-Maßnahmen, Diskussionen etc. Quasi wie ein Podcast, bloß sehr, sehr interaktiv, würde ich es jetzt nennen, tatsächlich, oder?
Ja, so ähnlich kann man es tatsächlich sagen, also ich glaube, es ist, kann man sagen, private Talkshow?
Ja, private also so. Talkshow ist schon ganz gut, ja.
Und halt ohne.
Obwohl so privat ist es ja, also.
Ist eine demokratisierte Talkshow. Also man kann seine eigene Talkshow hosten.
Genau.
Also, wer macht es zum Beispiel? Ich glaube, diese Woche ging es durch die Medien. Sascha Lobo macht es wohl. Dann kann man mit Sascha Lobo, dem Chefblogger von Deutschland, jetzt praktisch reden. Oder mit irgendwelchen anderen Influencern. Und Influencer jetzt hier tatsächlich mal positiv gemeint, also irgendwelche wichtigen. Was weiß ich, Leute, die investieren in Firmen, Start-up-Geschichten.
Pete's Meat.
Solche Leute hosten dann einen Raum und seit neuestem übrigens auch ich, Lukas, weil ich habe.
Kannst du mich auch einladen? Geht das?
Ich glaube, ich habe noch nicht automatisch einen Invite-Link frei. Ich muss da erstmal ein bisschen was.
Das wäre so geil. Und dann schleuse ich das in meine Bubble rein und dann ist es überschwemmt irgendwann mit Kindern. Weil das, ich habe tatsächlich
du hast Kontakt
letztens
zu Kindern.
Ja, nein.
FBI ist.
Ach Mann, ey. ich meine Kinder im Sinne von Jugendliche und dann, ja, zum Beispiel, wenn ich das jetzt dem Jonas schicke, wir haben tatsächlich auch über Clubhouse geredet letztens, der Jonas und ich, ist ein sehr guter Kumpel von mir, und er meinte, warum das wohl so, oder was wir beide meinten, warum das so durch die Decke gegangen ist und warum das so interessant ist, ist diese Elitärheit quasi, also dieses ich bin was Besonderes, weil ich bin da eingeladen und das ist nicht für jeden und deswegen ist es so krass, weißt du, ich meine?
Ja, ich verstehe das. Das hat, ja, ich glaube, dieser Hype-Train, der wird ganz stark von dieser künstlichen Verknappung
genau,
geführt.
Genau, ja, ich denke auch. Und ich denke, wenn man jetzt sagt, weil das wird ja spätestens irgendwann durch exponentielles Wachstum überschwemmt sein von jedem, der da irgendwie mal Zugriff haben will, weißt du? Wahrscheinlich gibt es schon die ersten Leute, die auf eBay Clubhouse-Zugänge verkaufen. Ich kann es mir so gut vorstellen.
Ja, tatsächlich. Also ich habe natürlich, bevor ich diesen Invite-Link bekommen habe, recherchiert und das ist tatsächlich so.
Ja, war ja klar.
Dass man da...
Man kann auch mit jeder Scheiße Geld machen, also wirklich.
Und ich muss auch echt sagen, ich habe jetzt natürlich mein Adressbuch gesynkt und die Menschen, die hier auf Clubhouse sind, die passen schon so ein bisschen in die Beschreibung von dir.
Schon, oder?
Ja, das sind schon so
es die... Es ist schon dieses...
Die Entrepreneurs, so die wichtigen,
ja, genau,
die
genau.
Wichtigen
ich
Leute.
Bin, ich habe mehrere Businesses.
Genau, mehrere Businesses und ich starte gerade voll durch.
Genau. Das ist, ich glaube, genau das ist diese Bubble, die da auch angesprochen wird. Aber ich glaube, spätestens in ein, zwei Monaten ist das wieder komplett weg vom Fenster, denke ich mal. Also ich vermute nicht, dass das so...
Ich weiß nicht. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es bleibt. Also es passt
vielleicht.
Jetzt, glaube ich, in diese Corona-Zeit.
Vielleicht ist Clubhouse das neue Tool, um MLM, Multilevel Marketing, besser zu verkaufen.
Ich wollte es nicht sagen, aber tatsächlich von diesen 10 Leuten, die mir vorgeschlagen wurden, sind 3 in irgendwelchen MLM, Multilevel Marketing, Pyramid, Ponzi-Schemes aktiv. Also ich bin mal gespannt,
wie
lange
es braucht. Ich denke, das funktioniert
ja
perfekt, weil ich denke... Das unterstützt doch genau dieses Mindset. Ich bin was Besonderes. Ich habe das System durchblickt. Ich bin jetzt in diesem Clubhouse und da ist nicht jeder drin. Und das unterstützt genau dieses Weltbild, was voll viele von diesen verblendeten MLM-Supportern einfach haben. Weißt du, wie ich meine?
Ja, verstehe ich schon.
Ja. Naja, mal gucken, was sich da noch draus entwickelt. Du wirst uns dann nächsten Podcast hoffentlich Erfahrungsberichte geben.
Genau, ich werde dann jetzt mal ein bisschen Clubhausen und dann vielleicht auch dich mal, Lukas, einladen, wenn ich
ja,
meinen
genau.
ersten Invite...
Das wäre doch super.
An dieser Stelle danke an Nico für den Invite.
Genau.
Gut, kommen wir zum nächsten Thema.
Pebble launches... Beeper.
Erinnerst du dich noch an Trillian?
Trillian? Nee.
Du bist zu alt.
Ja.
Trillian, also es gab früher schon mal das Problem.
Warte, ich bin zu jung.
Ja, ich bin zu alt.
Ja, genau.
Du bist zu jung dafür.
Das habe ich mir angeguckt, ja.
Es gab tatsächlich früher schon das Problem, dass man zu viele Messenger hatte. Damals gab es ICQ und MSN Messenger und die ganzen Hacker waren auf Jabber. Das war XMPP. Und dafür gab es dann Trillian, um diese Sache zu konsolidieren.
Ja.
Und jetzt hat sich der Gründer von Pebble, von dieser lustigen Uhr, gedacht, hey, ich mache das gleiche mal für das moderne Zeitalter und biete eine App an, die nennt sich Beeper. Und damit kann man dann diese ganzen Messaging-Plattformen konsolidieren.
Ja, ich habe tatsächlich, das habe ich bei TechLinked gesehen, das sind die Typen von Linus Tech Tips. Die haben darüber auch berichtet und direkt interessant fand ich, also das Konzept ist natürlich cool, aber wie das derzeit funktioniert, du brauchst ein Device, was dauerhaft an ist.
Nur für iMessage tatsächlich, richtig. Also wenn man iMessage haben möchte, dann schicken die dir tatsächlich ein Jailbreak des iPhone.
Ja, genau.
Da kommt jetzt auch gleich der Haken, das Ding kostet natürlich. Also ich glaub,
genau.
Ich glaube, die wollen einen 10er im Monat oder so. Also finde ich jetzt schon mutig, muss ich sagen. Also
ja,
10
ich
Euro
auch
bezahlen,
mutig.
Um irgendwie nicht mehr zwischen Apps switchen zu müssen und irgendwie nur auf einen Bruchteil des Feature-Sets zugreifen zu können.
Ich weiß nicht. Also ich sehe es jetzt nicht. Ich kann auch, also es ist doch genau deswegen gibt es mehrere Plattformen, weil man das trennen will und nicht eine Plattform haben will oder nicht. Also ich meine, ich habe ja, also Discord ist ja dafür gedacht, zum Beispiel jetzt Gaming-Sachen oder so Gaming-Server zu haben. Das will ich jetzt auch nicht irgendwie in der gleichen Plattform, wo ich jetzt irgendwie mit meiner Mutter schreibe. Weißt du, was ich meine?
Ja, und ich würde da sogar noch mal einen Schritt weiter gehen und würde sagen, es ist vielleicht sogar besser, wenn es eine API gibt zwischen diesen einzelnen Diensten und wenn man das auf der Ebene löst.
Ja, aber das wird niemals passieren.
Ja, ich sag mal so, man hat früher auch gedacht, es wird nie passieren, dass Microsoft mal den Internet Explorer davon ablässt. Man muss die Leute halt gesetzlich zwingen, also insbesondere die Firmen.
Ja.
Also ich könnte mir schon vorstellen, dass so eine Regelung auf einer europäischen Ebene, dass man eben so einen Quatsch wie Beeper nicht braucht, sondern dass es zumindest eine grundsätzliche Möglichkeit geben muss, mindestens nur die Nachrichten. Ich rede jetzt nicht von der komplexen Verschlüsselung drüber, ich rede auch nicht von irgendwelchen Bildern oder von irgendwelchen zusätzlichen Features, aber dass man mal grundsätzlich das Basisfeature des Nachrichtenaustauschs plattformunabhängig betrachten kann. XMPP, also dieser alte Jabber-Standard, der hat das eigentlich schon ganz gut vorgedacht. Ich weiß auch nicht, warum das wieder hinten runtergefallen ist. Das nutzt heute, glaube ich, keiner mehr. Wahrscheinlich auch deshalb, weil es einfach security-technisch eine Katastrophe ist.
Ja. Naja, mal gucken, was sich daraus entwickelt.
Ja, also wer 10 Euro im Monat bezahlen möchte, um eine App zu haben, mit der man alle seine Messenger-Dienste konsolidieren kann, gönnt euch.
Yep. Darf ich kurz etwas dazwischen werfen, was wir noch nicht beredet haben? Wir haben letztes Mal über die, wie hieß die CES?
CES, genau, diese Consumer-Messe.
Genau. Und zwar, was wir nicht erwähnt hatten, was aber auch nicht Teil der CES war, sondern was noch letztes Jahr announced wurde, was wir, glaube ich, auch nicht beredet haben, ist Thread, was jetzt im Smart Home eine sehr große News ist tatsächlich. Und zwar, es gibt einen neuen Standard für alle Smart Home-Geräte.
Ist der gut?
Und der ist ziemlich nice. Da sind also diese Thread Group, da gehören sehr viele Smart Home Hersteller, unter anderem auch Apple, by the way, ja, nice. Dazu.
Philips Hue auch oder sind die noch
ausgefüllt? Ja, Philips cool. Hue auch und ich glaube, wer ist dann noch alles dabei? Ich bin mir nicht sicher. Also ihr könnt es dann nochmal nachlesen. Und was dieser Standard macht, ist, man braucht keine Zentrale, sondern es funktioniert alles übers Netzwerk und der baut sich selber so ein Mesh-Netzwerk quasi auf für Geräte, die quasi als Thread-Router oder
nicht
Repeater.
Mehr 1000 solche Zentralen.
Genau, genau. Ah,
das ist natürlich eine gute Idee, weil.
Richtig.
Das nervt echt. Also, ich habe hier irgendwie eine U-Box rumliegen und dann nochmal eine für mein Nano Leaf.
Ja.
Und wenn ich jetzt dann irgendwie das nächste Device haben möchte, dann muss ich hier nochmal eine Kiste reinstellen.
Und das nervt mich auch mega. Ich benutze zurzeit sehr viel Zigbee, weil da viel drauf basiert. Zum Beispiel auch Philips Hue ist ja auch im Zigbee-Standard mit dabei. Und was da auch schon quasi gegeben ist, dass gewisse Geräte auch als Repeater quasi agieren können. Zum Beispiel bestimmte Steckdosen, die quasi dauerhaft an sind, die Zigbee unterstützen, die können selber Geräte aufnehmen ins Netzwerk. Und so kannst du dir quasi ein sehr großes Netzwerk aufbauen, ohne überall quasi Repeater stehen zu haben,
ja,
oder irgendwie so
ja,
extra Geräte. Und das ist bei Thread genauso.
Große Häuser, oder ich denke auch, viel von dem Smart Home Kram möchte man vielleicht auch draußen haben. Und da hat man ja nicht immer zwangsläufig sein WLAN
richtig,
am Start.
Richtig.
Und da wäre so ein Mesh-Netzwerk eine coole Sache. Finde ich cool, dass das jetzt spezifiziert ist und dass sich da offensichtlich auch Eve und Apple und wie sie alle heißen, die großen Player dran angeschlossen haben.
Genau. Und Eve hat auch schon angekündigt, mit dem Software-Update werden die neuesten Sachen von ihnen auf jeden Fall schon Thread unterstützen. Und die sind mit einer der ersten, die auch Thread unterstützen. Und ich muss sagen, es ist ziemlich, ziemlich geil. Ich hoffe, da werden viele, viele draufgehen, weil das ist echt nice.
Ja,
muss ich sagen.
Es löst ein bestehendes Problem.
Genau, genau.
Ja, coole Sache.
Ja.
Wenn man Corona-Lockdown hat, dann kann man nicht in ein Museum gehen.
Genau, deswegen geht man ins Rik.
Ja, sehr ähnlich. Würdest du denn in Museen gehen, wenn sie offen
nee.
Hätten? Auch nicht, okay. Dann kannst du.
Also kommt drauf an. Also wenn es jetzt das Technische Museum in Karlsruhe ist.
Das ZKM.
Das ZKM.
Folge 6 oder 7.
Genau. Das war schon cool. Und doch, ja, mittlerweile, also früher nicht. Mittlerweile vielleicht schon, also je nachdem, was für ein Thema halt, ne? Aber manche Themen interessieren mich dann schon.
Ja, also die News ist folgende: Eine meiner Lieblingsstädte ist Amsterdam und wenn ich dort bin, dann gehe ich immer gerne ins Rijksmuseum.
Achso, ich dachte, du sollst jetzt rauchen.
Nein, natürlich nicht.
Ach so, natürlich.
Dann gehe ich immer ins Reichsmuseum und ich traue mich jetzt gar nicht, das auf Niederländisch auszusprechen.
Riks.
Und
keine Ahnung.
Die Leute dort haben jetzt tatsächlich eine richtig coole Sache gemacht. Die haben nämlich das komplette Museum samt dem gesamten Archiv bzw. Magazin digitalisiert.
Ah.
Und zwar nicht irgendwie digitalisiert, sondern da auch noch eine komplette Plattform draus gemacht, mit der man dann die Kunstwerke sammeln und kuratieren kann. Also du könntest jetzt zum Beispiel da reingehen und dir ganz viele Bilder zum Thema Landschaftsmalerei.
Reichsmuseum. Dutch.
Reichsmuseum.
Reichsmuseum. Dutch.
Ja, genau. Ah,
sehr schön.
Perfekt.
Sehr schön. Und könntest dir da dann deine Lieblingsbilder zusammenstellen. Und jetzt kommt das Allerbeste, die Auflösung und die Schärfe ist genial. Okay. Also diese Bilder, die haben eine Auflösung, da kannst du dir selbst ein winziges Detail so vergrößern, dass du damit locker irgendwie ein T-Shirt bedrucken könntest oder dir ein Artprint an die Wand hängen. Und das Schöne ist, das erlauben sie und das fördern sie auch.
Was?
Ja. Also das
Kunstklau.
Ja, genau. Also die Idee dahinter ist tatsächlich, dass man sich damit eigene Poster, Handyhüllen, T-Shirts. Ja,
das ist doch geil. Das ist doch richtig geil.
Whatever man sich da machen kann.
So muss man da rangehen. Progressive.
Und das finde ich relativ cool. Und dieses Produkt, das ich jetzt speziell meine, das ist das Reichsstudio. Und dort kann man sich dann seine Lieblingsbilder sammeln und diese Bilder dann runterladen, weiterverarbeiten. Es sind auch ein paar schöne Dienste angebunden. Und ich habe jetzt hier gleich mal ein schönes Bild gefunden, das würde sich für ein Black Metal Projekt hervorragend eignen. Alter, das Mittelalter war schon krass.
Heiliger. Okay, das packen wir nicht in die Shownotes, wir packen aber das Reichsstudio rein.
Und da kann
sehr
man,
interessant.
Sehr interessant, also das Bild hier auf einer Handyhülle. Mega, da bist du der King im Ghetto.
Ja, auf jeden Fall.
Also wer Jan de Ban de Witt war, glaube ich, hatte Schwierigkeiten.
Ja.
1675. Er hatte Schwierigkeiten.
Gut, kommen wir zur nächsten News.
Ja. Ey,
wir haben so viele geile Sachen, so geile Tools.
Ja, und ich weiß gar nicht, ob dieses Tool jetzt besonders geil ist.
Ach so.
Ich bin ja ein großer Fan von der Maschine.
Ja.
Das ist so eine Groovebox, mit der man Tracks machen kann.
Also ich dachte, du meintest, das ist mich.
Ha, ha. Slow clap. Und die,
Leute, ihr fandet es lustig. Ich weiß
diese Idee, dass man so eine Kiste hat und dass man mit dieser Kiste ganz schnell im Songwriting einen Track produzieren kann, da hat sich jetzt auch Roland gedacht, hey, bringen wir da mal so eine neue Box auf den Markt.
Wer ist denn Roland?
Roland, ich bitte dich.
Roland?
808?
Kenn ich nicht.
808?
Ja, 808 kenne ich.
Ja, wer hat den wohl auf den Markt gebracht?
Echt?
Ja.
Aha. Der Roland.
Der Roland, genau. Also der Roland hat den 808 auf den Markt gebracht und jetzt diese Groovebox. Und
Verslab heißt sie.
Die heißt Verslab, genau. Verslab MV1. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Weißt du, warum ich es nicht weiß? Weil das Ding kein Display hat, beziehungsweise kein brauchbar ist. Also ich kann mir echt nicht vorstellen, dass man...
Du sollst ja auch ein iPad mit benutzen.
Nee, soll man das?
Das steht, also das erste Bild ist direkt das Ding mit einem iPad daneben.
Das iPad ist aber nur daneben. Ich glaube nicht, dass man das dazu benutzen soll.
Ich glaube, das ist halt Advice, dass du schon eine DAW damit hast.
Nee, gerade nicht. Also die Idee ist ja, dass das Ding standalone ist und dass du damit halt deinen Track komplett layouten kannst. Natürlich auch mit den 808-Samples.
Weil ja, okay, dann ist es natürlich schwierig, ja. Ich verstehe, was du meinst.
Ich bin mir da unschlüssig.
Also naja.
Kann auch sein, dass diese Limitierung dafür sorgt, dass du jetzt besonders geile Songs machst. Also.
Ja. Der Markus kauft sich's.
Genau, ich werde es mal ausprobieren, wenn Corona wieder vorbei ist. Dann marschiere ich mal in den Musikhändler meines Vertrauens und schaue, was die Kiste denn tut. Einige Kritiken waren echt gut, deswegen bin ich da erstmal zuversichtlich. Aber ich bin auch ein bisschen kritisch, weil das...
aber guck mal, unten diese, da hast du quasi so Pattern-based, glaube ich.
Ja, man kann
auch Pattern-based. Dann hast du da unten quasi eingestellt, welche nacheinander kommen.
Yes, genau, also es de facto ist ein 808 eingebaut. Also ein 808 hat das so funktioniert, dass unten da dieser Step-Sequencer war. Und den haben die jetzt da auch eingebaut. Also ich glaube, sie sind sich da ihrer Tradition schon bewusst mit der Vergangenheit. Und das ist jetzt sozusagen die Zukunft, die Roland sieht im Grooveboxing, im Songwriting und vielleicht auch in den Sounds. Weil, sind wir mal ehrlich, Roland hat, glaube ich, wie keine andere Synthesizer-Bude, die Soundlandschaft insbesondere von Hip-Hop und EDM geprägt. Definitiv.
Ja.
Also es gäbe ohne 808, gäbe es heute keine elektronische Musik.
Ja. Warum haben wir das eigentlich nicht als letztes gemacht? Das wäre dann eine gute Überleitung gewesen.
Stimmt, ja. Weil jetzt haben wir eine politische Überleitung. Das ist vielleicht,
das ist eigentlich gar nicht mal so geil.
Gar nicht so gut, weil das wäre eine super Überleitung. Aber nein, wir müssen sowieso nur die Coder-Woche und die No-Coder-Woche machen. Deswegen
machen wir das nicht doch danach oder machen wir das jetzt davor?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich mache jetzt einfach weiter mit den News.
Genau.
Also,
TikTok.
Russland denkt, hey, wie nice wäre es denn, wenn wir die Revolution stoppen können, indem wir TikTok und Telegram ausschalten. Das haben sie tatsächlich mal wieder probiert. Nicht so nice. Und was ich besonders spannend fand, ist, dass ich tatsächlich jetzt die Demonstrationen in Russland über TikTok organisieren.
Also, ach echt? Krass.
Ja, tatsächlich. Also
krass.
Nicht über Twitter, was so der erste heiße Kandidat wäre, auch nicht über Telegram.
Aber das ist doch gar nicht das ist doch gar nicht im chinesischen Interesse, oder?
Ist es im chinesischen Interesse, wenn es dem sozialistischen Bruder schlecht geht? Ich weiß es nicht.
Ich glaube nicht, oder? Weil wenn Russland bricht, dann sind sie die einzigen Sozialisten, oder nicht?
Ja, vielleicht ist dann der Markt das des Sozialismus, ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Also ich nix China. Ja, spannende Geschichte. Also ich habe TikTok bisher immer als Quatschplattform wahrgenommen, wo man maximal irgendwie die neuesten Tänze und Popsongs mitbekommt. Aber jetzt ist es wohl offensichtlich in die politische Sphäre vorgedrungen. Das ist eigentlich die News.
Ja, ich hab einen sehr lustigen Meme dazu gefunden. Ich weiß bloß nicht mehr, ob ich es wiederfinde.
Memes sind natürlich in so einem audiolastigen Medium wie Podcast auch immer sehr.
Das war aber sehr, sehr lustig.
Funktionieren da immer besonders gut.
If your girlfriend. Ich weiß, ich kann es nicht mehr reciten, leider. Es tut mir leid, Leute.
Ja, ich schaue derweil mittelalterliche.
Es war wirklich lustig. Da stand irgendwie. If your girlfriend irgendwie broke up.
Gut, kommen wir zum Thema der Woche.
Genau.
Das Thema der Woche. Wir haben heute einen Interviewgast bei uns und der spricht wunderbar Englisch, deswegen werden
und
wir.
Und wahrscheinlich auch Französisch.
Wahrscheinlich auch Französisch. Deswegen werden wir ihn auf Englisch interviewen.
Genau, deswegen werden wir jetzt gleich Englisch sprechen.
Genau, und wenn ihr nicht Englisch sprechen könnt, dann jumpt einfach drüber mit den Kapitelmarken.
Ja, nee, wenn ihr nicht Englisch sprechen könnt, dann lernt fucking Englisch. Also what the fuck?
Ja, Englisch können ist grundsätzlich.
Ich verstehe nicht, dass man dann immer so da sagt, ja, wenn ihr kein Englisch könnt und dann da rückgängig, ihr müsst Englisch können. Also sorry, es gehört zur Allgemeinbildung, das ist die Weltsprache. Ja, naja.
Wir reden über einen, ja, man kann schon sagen, Ausnahmekünstler. Wir reden mit einem Ausnahmekünstler, nämlich mit Remy von The Algorithm.
The Algorithm.
The Algorithm ist ein Musikprojekt, welches ganz viele Genres miteinander verbindet.
Naja, zwei.
Ja.
Also wie er es ausgedrückt hat, Synthwave Metal.
Ja, Synthwave
oder Metal. Oder Progressive Metal mit Electronic Sounds.
Genau, und bevor wir das Interview starten, hört ihr jetzt
Floating Point.
Genau, einen Teil aus dem Song von The Algorithm, Floating Point. Viel Spaß.
Viel Spaß damit.
our special guest today. We switched to English to be able to talk to you. We have Remy of The Algorithm.
Hello.
He is the guy behind this strange music that we've heard in the bridge. So the first question would be, how did you get into making this strange fusion of different genres?
So about 12 years ago, I used to be in a metalcore band when I was like 18 or something.
Ooh.
And I played guitar and I really enjoyed it.
Yeah.
But when the band split up, I still wanted to make music. And for me, it was a shame that I couldn't play in this band anymore. So I started messing around, you know, like recording riffs and tracks on my laptop at the time. I was still studying computer science at university, and I still wanted to have like a hobby on the side. So I did that for a while. And, you know, eventually I fell in love with music production. And so I started by recording like metal tracks. You know, I had this drums library that I used, and I started recording bass, guitars by myself in my bedroom, in my small university campus bedroom. And eventually I fell in love with the process, and I started to add like electronic sounds. And I was really into metal, obviously, bands like Dillinger Escape Plan.
Yeah,
great band. A lot of deathcore.
Yeah.
Yeah, amazing band. A lot of deathcore at the time. It was really popular. And I was really into that. And also, I was a lot into electronic artists like Aphex Twin or Venetian Snares. This kind of artists that are doing like very, I would say, experimental, precise electronic music. And I don't know, it kind of resonated with me that, you know, if I could, in a way, mix those two things together, then it would be great. I don't know, it had something exciting about it. And for me, the precision of like progressive metal and like this extreme tech metal music, yeah, was linked to the precision of the electronic music universe in a way. So yeah, it's pretty much how it, like, I got the idea of like trying to fusion those two things together.
Yeah. So can we summarize it? Maybe you took the precision of this technical death of this core stuff and mixed it with the precision of the electronic music in an experimental way.
That's pretty much how you can summarize it in one sentence.
Yeah, that's great. And if you would have to choose one genre box, what would it be? So we've heard of it's metal, it's electronic. What do you think is the dominant part of it if you would have to choose?
Obviously it's not an easy question. And it's especially hard because the stuff I'm doing, it sort of changes all the time, and I'm doing a lot of different stuff as well.
Yeah.
I have a few different projects. Some of my tracks are more on the electronic side, some are maybe more metal or whatever. So I guess it would be hard to like put one single thing on all of this. But if I would try to put a box, as you say, I would probably explain it as like synthwave metal, or I don't know, progressive metal but with electronic sounds. It's how I like to explain it. You know, it has the structure and the type of riffs that you get in progressive metal, but I use electronic sounds instead of using vocals or like guitars and bass and that kind of stuff that you get in like typical metal bands.
Yeah. That's a good way to put it. Do you think this influenced your career? Because I think your music needs maybe explanation. It's not an easy label that you can carry, and everybody knows what to expect. So has this somehow influenced your career, maybe your chance of playing live in bigger festivals or finding a label? Or is it some kind of benefit even because you are very unique with your music?
I think you're right in you saying that like trying to explain the music might be easier to get the band on the project. I mean, on like metal festivals or whatever. And it's sometimes how I try to label it, you know. I was like, okay, this is actually metal, but we use electronic sounds or whatever. And this had like the sort of the link. It linked the project to other metal bands that were playing at the festivals.
Yeah.
So obviously this helped a lot, like doing that kind of stuff and like being part of a scene in general. Because when I started, one of the first community that found my project was a djent community. And at the time in 2012, I think it was like it's djent started to be like this really big thing.
Yeah.
And like the algorithm grew with the community. So I think it helped to have that community, and it helped the project in the end. So it was very beneficial. But right now, I feel like the way I'm trying to conceive music and conceive the projects doesn't really fit in one single box. But that's also something that's a little bit freeing and interesting for mm-hmm. people, because in a way they don't really know what to expect, and they get a lot of a very diverse, a very rich array of sounds, of universes in one single project. And this is why I don't try to explain the algorithm as like a band. It that would be weird to explain it that way.
Totally. Yeah.
It's more like a project, something that I create and that resonates with me, you know?
Yeah.
And it's like I don't know. Yeah, it's very strange to explain it, but I think people get that this project is about it's about one single person that has all these ideas and then try to do something with it. And it's not like this typical the way we usually consider like a band or like a metal band.
Yeah. So what tools do you use to like produce this music? Like, are you more on the vintage side or like state-of-the-art plugins and DAWs?
So I'm a 100% software guy.
Okay.
Right? Yeah. I mostly only use like in-the-box tools. So I use Ableton Live as a main DAW, and most of my synthesizers, most of my effects, most of my samples are all coming from the digital domain.
Yeah.
So if I can like maybe give some examples, yeah, I use a lot of native instruments, VSTs.
What do you use the most, Massive X or Reactor, or what's your favorite?
I love Massive, like Massive X and the first Massive as well. I use a lot of contact libraries. And Reactor, obviously, I have like loads of patches in Reactor. Yeah. It's such a powerful tool.
It's a development synthesizer. It's not just a musical instrument.
Yeah, there's so many interesting things written by the community on this. So yeah, it's very exciting. I use Serum. It's not from Native Instruments. Yeah. It's from another company. Serum is very, very good as well.
Very powerful, like synth making tool, I heard.
Yeah,
very cool. And I mean, that's in a way, that's what's interesting about doing this, is like there's new plugins coming every day, you know, and it feels like there are exciting possibilities all the time, and you can always try something new, you can always like challenge yourself. Try something a bit more technical. There's like there's so much stuff to do and so many like new toys, you know, to try every day. And this is what I like.
Yeah, honestly. And it's also very. We are musicians too, and I somehow think it's a little bit overwhelming. Those thousands of plugins and samples and patches that you could use, and where you have to choose from to use in your tracks.
Of course, I mean, this is why sometimes I try to, you know, put myself in a position where I limit myself.
That's a good
idea. Stuff I'm using, you know, like I can say to myself, for this track, I'm only going to use this plugin and or this plugin, and it's, in a way, it helps to avoid the kind of problem you're talking about where you have too many choices and it starts to be impossible to choose, to make choices in the end.
Yeah. So you're using Ableton Live, and it's one of the DAWs that offers you both timeline-based editing and this clips or pattern-based editing. So what do you prefer? Do you lay out your song in a linear way, or do you juggle around with those patterns a lot?
I don't use patterns at all. Like, I think I've never used the loop interface. Like in 10 years. Maybe in the beginning I tried it because I thought it would be the way for me to play this kind of tracks live. So for me it made sense to try and put those things into loops. But I much prefer the linear way of putting your own samples, and then you can much more easily edit them and like add more ideas as you go. And also having seeing the track as something that's horizontal in a way is very reassuring, you know, because you get the whole overview of your track in one single screen. For me, I much prefer that interface.
So your songs always circle around technology terms in their title. Is this some kind of feedback loop that goes back into your music? So this cyber stuff, this technology stuff, is this some kind of inspiration for you, or is it just a naming?
So I think I said it earlier, but I studied computer science at university, and I've always been very interested in computers and in technology in general. So for me, it was quite, I would say, natural to go in that direction, and I think you can hear it in the tracks, like the way the tracks sound. They most of the times they use very electronic, a lot of glitches, a lot of digital effects, and I think it's something that I like because I grew up, you know, liking this kind of stuff. So it's for me natural to go in that direction, of course. But I would if I would try to explain it, I feel like in a way technology is obviously very exciting because we are pushing boundaries of technology every day, and I feel like it's something that's very inspiring for me as a creative person. And it's this idea that we can keep pushing the limits of our own craft every day by using new tools, by learning new techniques and stuff. It's very interesting, and it resonates with me, and that makes me even more interested in this area. I would say, and like you say, it's a feedback loop of because I try to replicate it as music, then it makes me even more interested in technology, and then in the end it gets back into the music and so on. So
I see a lot of similarities with programming, actually. So this flow that you have described just now is very much how Lucas and me are basically programming every day.
Yeah. And I also want to say I never heard music that catches this I'm developing something better than your music, actually. It's kind of unreal. I always think, damn, this fits so well.
So I'm a programmer myself. Maybe that explains it.
Yeah. Probably.
I don't know. I get the feeling of being in the flow when you're developing something.
Yeah,
it's exactly. Something that's so powerful, and maybe it's a feeling I try to replicate with music all the time without realizing it or something.
Yeah.
Yeah, it's very similar. It's really very similar because I know both sides, the musical sides and the programming side, and you are linking the two worlds perfectly. Mm. That said, you're using a lot of polyrhythms in your music. Do you program them algorithmically or do they just flow in the DAW workflow as you are building them up?
I try to use different techniques all the time, but most of the time when I'm doing like those kind of crazy polyrhythm stuff, I mostly go with the flow and I just use my mouse to place MIDI notes and then listen to the loop and until it sounds good. So I don't really like go crazy and calculate it or generate it through some kind of algorithms or whatever. I just use my ears and I try to place the dots where it fits until I can say, oh, this sounds actually good. But it's a very interesting thing to do, obviously, because most of the time you can really go crazy with like MIDI blocks. So I would take like one MIDI block and then duplicate it at a crazy time signature, for example. And without realizing it, without really calculating anything, I'm creating this strange time signature. But this is, to me, this is nothing like creative, like coding. I don't know how it's called, like live coding.
Yeah, it sounds like live coding or programmic music.
Yeah, this is nothing like it. Yeah. But it's still, to be honest,
I'm quite happy that you are not using this because what I have experienced is that algorithmic music does not sound good. I think there is some kind of human feedback loop missing.
Mm.
You it loses something. So I've listened to a lot of experimental live coding bands, and I do not get it. I'm honest, I do not get it. most of the time, it's just strange.
Yeah, in a way, it's most of the time it's a lot about the process and the technology behind it than about the music itself.
Exactly. Yeah, it's interesting. The technology stack is interesting, but the music that comes out is just mediocre.
Yeah,
and so I'm very happy that you are doing it the creative way,
the good way,
the real way.
Yeah.
The real way, I've already mentioned it. You're playing live. I've seen you playing live. I imagine it's very difficult to put complex digital music live on stage. How do you do it? What can you play live? What is triggered? What equipment do you use? What's your way of bringing this energy on the stage? And it works. I've been to concerts of you and it works. So my question is, how do you do it?
So it took me a long time before I could achieve something that was like, I would say, good enough for me, because at first when I was playing live, I only had like a MIDI controller and I was basically adding effects and modulating stuff over my music. But then I realized that it probably needed like some more human input and some more, I would say, musicianship. So I started playing with a drummer. And that's the setup we are doing now, where I have a drummer that's playing over the tracks and I am on the other side and I have the tracks playing, but I have some of the elements muted. So for example, if in the beginning of the song there's a guitar, I would mute that section and then play it live, and then mute the section that's after. It would be like some sort of synthesizer or whatever.
Yeah.
I can mute that and then play it live as well. So it's all about like getting the project, muting the stuff that I feel like I want to play, you know, beforehand, preparing that. And then when we bring that to the live show, we would just, I would just like play on top of everything. But because some of these tracks are muted, it feels like it's fitting better.
Yeah.
So that's the way we do it. So it's something that's interesting maybe about this setup is that everything not everything actually, but most of the setup is completely digital. So, yeah. For example, my guitar sound goes through an audio interface that goes to Ableton, and on Ableton I have a guitar plugin that's called BiasFX that handles the guitar sound, and on while the track is playing, I have some automations. Synchronized with the track that adds effect to the guitar without me having to manually add those effects. No, so it's in a way it's interesting because my guitar sound is weird and it feels like almost like it's I don't actually play it because it sounds so perfect and so processed.
It's like auto-tune for the voice.
Yes.
Is it difficult to keep the timing? I think you might route a click track to you and to the drummer, but with all those polyrhythmic changes and the time signatures that change throughout a song, is it difficult to keep the timing and to be tight?
I think it takes a lot of practice. Like, it's about repetition, basically. By repeating the same riff, the same track, for hours or whatever, you end up learning it, and it becomes something that's automatic. You know, your muscle memory does the job basically. So it's all about repetition of like learning those complex parts. So, and when you're on stage, you realize that maybe the first shows you're gonna be anxious and you're gonna be a bit stressed and you're gonna make mistakes, but as you do it more and more and more, it starts becoming something that's automatic and you don't really think about it anymore. But obviously you cannot do that without rehearsing beforehand and just repeating those sections for hours on end. So you go a little bit crazy because you hear the same riff for like all day you're only rehearing like 10 seconds of your track, but that's the only way to learn those complex sections, I guess.
So how do you deal with the corona situation, because like no live shows are really possible, like in person? How do you deal with that?
I don't know why I had so much luck, but luckily I didn't plan any shows in 2020 last year. At the beginning of the year, I was like, okay, this year I'm not going to do any live show. And this was independent from the fact that the coronavirus was coming.
That's lucky.
That's very lucky.
So I had no shows canceled because I didn't have any shows to begin with.
Okay.
You know, but obviously it's also a very sad situation for a lot of artists. I'm actually missing the fact of going on stage and playing those tracks. I'm missing that a lot. But I found something that I think is replicating a little bit of the same effect. So I'm doing live streams on Twitch.
Yeah,
now
I've seen them.
I'm trying to do it more and more.
Cool.
I have a lot of work on the side, so I cannot do it all the time, but I try to do it as much as possible. And I feel like being maybe I'm alone in front of my computer and I don't actually talk to real people, but having everyone in the chat, you know, like communicating and interacting with me, it feels like a very similar feeling that I have when I'm on stage and I see all those people going crazy in the mosh pit or whatever. Yeah. It's a feeling that's very close, I would say. So it's the way I'm coping with the fact that I can't play live shows.
Yeah, that's a great idea. And I also think your music is very well translatable into this digital world. For example, a metal band, they would struggle to do some kind of live stream,
but
you have the benefit that your music works inside a DAW with your guitar, and I think that's a great plus to be able to transfer it into this digital lockdown situation.
Yeah, I agree. So I see a lot of bands doing like those live stream concerts. I think it's something that's happening more and more,
which is great,
but obviously it doesn't replace the real thing of going to a concert.
Yeah.
But it's I think it's great that it happens because it's all about, you know, being resilient. Like, it's not because that we can't do any live shows that we shouldn't try new things and we shouldn't try doing live streaming. I think it's a great thing that that bands are doing this.
Yeah.
But yeah, obviously, I cannot wait for this situation to end and shows to come back.
Yeah, and also we can tell our listeners to support the artist in those difficult times, buy their stuff on Bandcamp, buy merchandising. That's a great way to support your favorite artists and to also get something back, like a track that you can listen to or a shirt that you can wear.
Yeah.
That's more important now than ever.
We will put your Twitch link in the show notes, so anybody who wants to get to know you a little better in the live stream can check you out.
Yeah, of course.
Yeah,
feel free.
Do you still develop software? That would be our last question. So you've said a lot that you studied computer science. Are you still in the software in the software genre?
I'm still. A software developer, so I mostly do mobile apps using React Native. So I'm mostly doing JavaScript and TypeScript development.
Great.
And a little bit of front-end development as well for the web. And something that's interesting about that is I might try to add software development to the Twitch channel as well.
Yeah, great idea. So
like specifically software development that's specific about music. It's something that I want to try to do and see how it goes.
Cool thing. Thank you very, very much. It was a pleasure for us to have you here, not only as podcast hosts, but also as fans.
Yeah.
So we hope to hear a lot of your output in the future. And our listeners will find all your links in the show notes so that they can listen to your oeuvre. And thanks for being with us.
Yes.
Yeah, thank you very much for having me. Thank you.
Das war ja, jetzt sind wir gerade fertig geworden.
Man hat auch kaum gemerkt, dass wir geschnitten haben.
Das war jetzt fließender Übergang, genau. Also ich fand das Interview sehr, sehr interessant.
Ja, und ich bin
sehr netter Kerl.
Großer Fan von der Algorithm. Und ich freue mich schon auf den nächsten Output.
Genau, und auf unseren Boost in Listeners. Natürlich.
Kommen wir zu unserer nächsten Rubrik, nämlich dem Code der Woche. Du bist ja jetzt bei uns so ein bisschen der Zuständige für alles, was mit Kubernetes und Cluster und Cloud-Geschichten zu tun hat. Und du managst das hauptsächlich und maßgeblich mit einem Dings namens ArgoCD. Was ist denn das?
Genau, das ist so ein Orchestrator, könnte man fast schon sagen, oder?
Ja.
Also was ArgoCD im Endeffekt macht, ist Continuous Integration, Continuous Deployment mit den Kubernetes-Stacks, die man so in der Firma hat. Da definiert man quasi einen Kubernetes-Stack, ein Deployment. Jetzt ist unser Essen da. Ich hoffe, du kannst es kurz übernehmen, dann rede ich über den Code der Woche noch ein bisschen.
Ja, mach das.
Und dann kann man da in dem ArgoCD halt den Stack definieren und den kann man dann, der wird dann immer gesynkt mit den neuesten Einstellungen. Wenn man jetzt eine neue Version hat, dann deletet man einfach den Container, dann wird er neu deployed. Man kann da gut skalieren, dann sagt man einfach, aber das ist ja quasi Kubernetes. Ne? Dieses, wie viele Replicas habe ich, das ist genau dieser Kubernetes-Ding und mit ArgoCD ist es einfach ein Tool, um den Kubernetes-Stack visuell darzustellen, welche Container sind da, ist der Stack healthy, funktioniert da alles. Und dafür benutzen wir ArgoCD auch bei uns in der Firma derzeit, um das halt zu evaluieren. Und ich muss sagen, das ist echt ganz cool. Kann ich sehr empfehlen, weil wirklich cool, geil, mega nice. Ich rede jetzt einfach ganz lange, mega cool, super geiles Tool, also mega.
Hilft es dir denn beim Vermeiden von manueller Arbeit?
Viel. 100%.
Ja, ich muss auch sagen, es sieht auch nice aus.
Ja, also, es sieht halt sehr nice aus.
Es hat auch echt eine gute Oberfläche und vor allem eine gute Darstellung der Flows und der Service-Abhängigkeiten, finde ich schon relativ nice.
Sehr nice, Code der Woche. Kommen wir zum No-Code der Woche.
Genau, da ist heute tatsächlich mal ein Buch an der Reihe. Die meisten von euch werden es schon kennen und die, die es nicht kennen, Schande über euch.
Warte, warte, ich will noch kurz einen Wortwitz machen. Buch an der Reihe, obwohl es keine Buchreihe ist.
Geil. Doch, es ist eine Buchreihe, weil es gibt schon das zweite davon.
Echt? Ja. Geil, dann ist es ja Buch an der Reihe in der Buchreihe.
Genau.
Das ist so eine Rap-Line, könnte man machen.
Nämlich Quality Land von Marc-Uwe Kling. Es ist so ein bisschen ein komödiantisches 1984, so kann man es vielleicht sagen. Aktualisiert jetzt weniger um das Thema Überwachung, sondern um das Thema algorithmische Dominanz. Man sagt da auch in der Technikfolgenabschätzung, der Technologie-Paternalismus, also wenn die Technologie auf einmal anfängt zu meinen, besser zu wissen, was gut für dich ist, als du selbst. Und wer sich diesem Thema mal widmen möchte, aus einer Romanperspektive, die durchaus lustig, also wirklich lustig ist, also man muss oft lachen, der sollte sich Quality Land auf jeden Fall mal antun.
Ich habe es natürlich schon gewonnen.
Es ist ein Muss für jeden Informatiker oder für jeden, der irgendwie Software schreibt. Ich glaube, das ist, kann man so schon sagen, gönnt euch Quality Land. Es gibt zwei Editionen davon, nehmt die dunkle Edition, die ist ein bisschen dystopischer und böser.
Genau, die habe ich auch zu Hause. Habe ich aber noch nicht gelesen, muss ich echt mal machen. Kommen wir zum Rant der Woche.
Du willst ranten, über was denn?
Über ein Spiel. Und zwar nennt sich das Ganze Ark Survival Evolved. Ich weiß nicht, vielleicht die Gamer unter euch kennen das vielleicht. Das ist so ein Spiel, da, wie sagt man das? Da geht es um Dinosaurier. Genau, das kann man eigentlich so zusammenfassen.
Dinosaurier sind super.
Genau, Dinosaurier sind erstmal cool. Da geht es darum, dass man halt die zähmen muss und dann gegeneinander kämpfen kann und so auch irgendwie so ein bisschen so technisch mit angehaucht. Es ist eigentlich ein cooles, sehr cooles Konzept und es macht auch teilweise sehr viel Spaß, aber ich muss sagen, es ist halt veröffentlicht worden. Die erste Alpha war halt 2015, muss man sich mal vorstellen. Was machen die Entwickler, wenn sie eine Alpha haben? Erstmal dran weiterentwickeln, ist ja voll in Ordnung. Ich weiß nicht, wann die erste Erweiterung kam. Auf jeden Fall, ich glaube so 2 Jahre danach war irgendwie immer noch in der Alpha oder in der Beta oder so, da kam dann die erste Erweiterung. Das Spiel ist noch komplett verbuggt. Was machen die Entwickler? Veröffentlichen eine bezahlte, also eine Erweiterung, die man bezahlen muss, obwohl das Spiel schon, ich glaube, damals hat es schon 30 € oder so gekostet und es war immer noch komplett verbuggt und die hauen eine Erweiterung raus, anstatt am Main-Spiel zu entwickeln und das weniger Bugs haben zu lassen. So, dann gehen sie weiter, machen noch eine Erweiterung. Das Spiel ist immer noch komplett verbuggt. Das Spiel ist übrigens immer noch in der Beta und machen noch eine Erweiterung.
5 Jahre haben sie dafür jetzt gebraucht?
Ja. Und ja, es ist, und dann haben sie, ich glaube, vor einem Jahr oder vor 2 Jahren oder so haben sie es dann rausgebracht als Vollversion und es ist immer noch genauso verbuggt wie in der Kack-Beta. Und ich kann es einfach nicht verstehen. Und die haben jetzt 3 Erweiterungen für das Game. 3 Erweiterungen. Das Main-Game ist immer noch komplett verbuggt wie sonst was. Also ich habe immer noch manchmal Spielabbrüche oder irgendwie die Dinos fliegen durch die Gegend, als wenn die, was weiß ich.
Klingt lustig.
Es ist komplett, ich verstehe es einfach nicht. Das sind einfach, und jetzt, das musst du dir mal vorstellen, jetzt arbeiten sie an der zweiten, an einem Nachfolger. Und das Game ist jetzt in der Vollversion und immer noch komplett verbuggt.
Darf ich die Frage aller Fragen stellen? Warum spielst du es dann?
Es macht trotzdem Spaß. Es ist trotzdem so, man sieht dann halt drüber hinweg und sagt sich, ja, okay, bin ich halt jetzt da an dem Bug gestorben, versuche ich es weiter, so. Aber es ist trotzdem, es ist wirklich lächerlich. Also so, das, stell dir vor, das machen wir bei einem Kunden. So, ja, unsere Software funktioniert jetzt hier halb, aber sie können ja schon mal noch mehr kaufen.
Genau, die Zweier vorbestellen.
Genau, sie können ja schon mal hier die Zweier vorbestellen, die Erweiterung mit noch einem Paket, was auch noch verbuggt ist. Geil. Und es ist immer noch in der Beta-Phase. Das ist doch so, solche. Ja, genau. Das ist mein Rant der Woche. Wollte ich mich einmal drüber aufregen. Wir müssen jetzt relativ schnell wrap-upen. Ich will nämlich mein Essen essen und dann nach Hause gehen.
Genau, weil sonst wirst du von der Polizei wieder aufgepflückt.
Genau, nicht wieder, also das ist noch nicht passiert, aber wir suchen Azubis. Nach wie
vor Menschen, genau. Wir suchen
Praxissemester.
codeculture@excentra.de.
Genau. Ciao, Markus.
Tschüss, Lukas.